Wir wissen alle, wie es ist im Leben. Wenn du auf den richtigen Zeitpunkt wartest, der kommt
nicht. Nicht,
ja. Ready is a choice.
Period.
Sunshine Life. Electronic Music Weekly.
Was soll ich sagen, Leute? Die Folge von letzter Woche ist nur so mittelgut gealtert. Ich bin Katha, das hier ist Electronic Music Weekly, euer wöchentliches News-Update aus der elektronischen Musikwelt. Letzte Woche hatten wir ein ESC-Special mit Dario Schürmann, einem der Autoren und Produzenten vom diesjährigen deutschen ESC-Song. Und ich sag mal so, seine Ansage, dass sie nicht antreten, um Letzter zu werden oder Vorletzter zu werden, das zumindest hat sich erfüllt. Über alles Weitere hüllen wir den Mantel des Schweigens. Nein, also ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel auf den Eurovision Song Contest eingehen. Aber wenn ihr die Folge von letzter Woche noch nicht gehört habt und euch das interessiert, wie man eigentlich so einen Song für den ESC schreibt und produziert, dann hört euch die auf jeden Fall gerne noch an. Wir gehen jetzt erstmal rein in unser Musik-Update, Club-Update, Festival-Update der Woche, und zwar mit Anna.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf. Das zweite Mal.
Yes. Und Anna hört ihr da draußen ja auch jeden Morgen von 6 bis 10 bei BPM Beats per Morning auf Sunshine Live.
Na, hoffentlich.
Du bist aber auch ganz schön viel feiern privat, bist viel in Clubs und auf Festivals unterwegs und stehst jetzt ab und zu auch hier selber mal hinter den Decks, ne?
Ja, also ich stehe noch ganz am Anfang meiner Karriere. Tatsächlich, ist das so ein Ding, was ich mit meinem Freund zusammen mache? Also wir machen das so, wollen das so ein bisschen back-to-back-mäßig aufziehen, dass wir halt so zusammen so ein Hobby haben und dann einfach privat so ein bisschen auflegen und mal gucken, wo es so hinführt. Gott, ich werde ganz rot.
Oh, voll schön,
ja,
aber.
Ja, voll.
Das freut mich voll. Schauen wir mal.
Aber ist noch nicht bis jetzt. Also ich bin dann halt auch immer so direkt so, okay, wo ist der erste Gig so, ne? Komm hier, let's go, lass schon mal spielen. Und er so, na, ich weiß noch nicht mal, wie man das und das macht und ich halt auch nicht. Ist voll gut, wenn man sich dann so, wir ergänzen uns da so voll gut, glaube ich, weißt du.
Ja, erstmal Step by Step,
ja,
und ein Anfang.
Genau.
Aber jeder und jede DJ hat mal klein angefangen. So auch Karl Cox zum Beispiel, absolute Legende. Aber für den hat sich am Wochenende ein totaler Kreis geschlossen. Der war nämlich zu Gast im englischen Königshaus bei King Charles. Mhm. Der hat Jubiläum seiner Jugendorganisation gefeiert. The King's Trust, so heißt die, wurde vor 50 Jahren gegründet als The Prince's Trust mit dem Ziel, jungen Menschen den Weg in die Arbeitswelt oder in die Selbstständigkeit zu ebnen durch kostenlose Kurse, so ein bisschen Mentoring-Programm oder auch finanzielle Unterstützung. Und tatsächlich war Karl Cox auch mal einer dieser Menschen, die da unterstützt wurden. Als er 24 war, hat er von der Organisation 1000 Pfund bekommen und davon hat er sich damals sein allererstes DJ-Equipment geholt. Ja.
Wirklich?
Und der Rest,
das
ist History.
Ja, eine ultra schöne Story. Irgendwie auch kleiner Full-Circle-Moment, dass er dann jetzt da, wow.
Ja.
Das ist ja cool. Ja, richtig, finde ich. Richtig, richtig stark. Und siehst du ja auch mal dann, das ist ja auch das perfekte Paradebeispiel, woran du dann irgendwie siehst, was sowas am Ende auch bewirken kann.
Total.
Und was so eine Initiative, ne, wie das dann halt einfach laufen kann.
Ja, und heute ist er eine absolute Legende.
Ja. Ja, und alles vielleicht echt, weil er damals die Chance bekommen hat, das zu machen, weil er das mir spulzig von dem Geld kaufen konnte.
Ja.
Hey, hammerkrass.
Richtig, richtig süß. Und die Kommentare online dazu von anderen DJs oder der Community sind auch richtig sweet. Die zollen Karl Cox aber auch ihren Respekt und schreiben dann sowas wie, ja, zwei Könige treffen aufeinander oder
oh.
So.
Aber ich bin ehrlich, also finde ich nicht zu dick aufgetragen.
Ja.
Karl Cox mehr König als, ne?
Wann Ritterschlag für Karl Cox?
Ja, krass.
Wir bleiben mal noch ein bisschen bei großen Namen der Szene, denn Martin Garrix hat einen Song zusammen mit Ed Sheeran rausgebracht und das, Sheesh, nachdem die Nummer 12 Jahre lang in der Schublade lag.
Ja, crazy. Habe ich tatsächlich gelesen auch. Also,
hast du schon reingehört in die Nummer?
Nee. Du?
Ja,
ja,
klar.
Bestimmt. Ja, irgendwie ist es so Ed Sheeran-Style-mäßig, also so, was man erwarten
also,
würde?
Ja, es ist genau so, wie man sich eine Collab zwischen,
ja,
Martin Garrix,
okay,
und Ed Sheeran vorstellen würde.
Ja.
Genau so.
Also dance-poppig-mäßig ein bisschen, aber also
best of both worlds irgendwie.
Ja, okay. Ja, cool. Ja, ich glaube, passt auch, ne? Ich glaube, Martin Garrix dieses Jahr geht ja, glaube ich, sowohl auf Tour als auch ein Album droppt er.
Genau, der ist auf großer Nordamerika-Tour gerade, seine größte Tour bisher. Sein, ich glaube, sogar Debütalbum steht an.
Ach, das finde ich immer wild, ne? Dass so ein Martin Garrix der schon so lange so erfolgreich ist, jetzt ein Debütalbum erst droppt, weißt du, was ich meine? Mhm. Dass das halt so jetzt erst kommt. Auch damals bei Lilly Palmer, als sie das irgendwie vor, letztes Jahr oder so, ne, ihr Debütalbum, und ich war so, wie kann das sein? Du bist doch schon immer da. Weißt du, dass das dann so spät erst kommt, so ein Debütalbum.
Ja, ist da nochmal irgendwie was ganz Besonderes an so einem Punkt in der Karriere.
Voll, und dauert auch scheinbar immer ein bisschen, weißt du, so, dass man den Sound so findet, dass man sich dann auch irgendwie entschließt, ein Album zu machen vielleicht.
Ist ja heutzutage auch nicht mehr der Standard, ne, und deshalb gibt's halt, ist es eine bewusste Entscheidung, ob man das macht oder nicht. Es muss nicht mehr jeder ein Album rausbringen.
Voll. Und dann richtig cool auch, wenn man sich dann noch, obwohl es nicht mehr so essentiell wichtig ist, glaube ich, jetzt Albums zu releasen wie früher vielleicht, sich dann noch dazu zu entscheiden.
Ja, ist ja dann auch nochmal was Neues irgendwie.
Ja, und ich folge ja Martin Garrix auf Instagram auch so, kleiner Fan. Nein, ich habe auch gelesen, er wird auch 30.
Er ist am Wochenende 30 geworden, ja.
Okay, also so ein großer Fan.
Hat auch richtig gut zusammengepasst. Repeated, so heißt der Track. Musikalisch, ja, haben wir gerade schon so drüber gesprochen, ne, ist wirklich genau das, was man sich vorstellt unter einer Collab. Ich finde auch der eine Synthesizer-Sound in dem Track, der erinnert mich total an The Welt von Deadmau5. Also auch so 2010. 10, 11, 12 Vibes, ist so krass, wie man musikalisch auch dann so in diese Zeit zurückversetzt wird. Und aus der Zeit kommt die Nummer ja auch. Also den gibt es wirklich schon 12 Jahre, diesen Track.
Oh,
die beiden haben sich damals beim Feiern in Amsterdam kennengelernt und haben den Track dann auch auf Tour damals in den USA fertig gemacht. Und seitdem war der halt echt so ein bisschen im Dornröschenschlaf. Weil Ed Sheeran nämlich damals, 2014, in Vorbereitung für sein zweites Album war. Multiply war das damals. Und ich habe das Gefühl, das ist so das gewesen, mit dem er nochmal so richtig krass international auch durch die Decke gegangen ist. Und da hat es halt irgendwie nicht so richtig reingepasst, diesen Song so parallel zu releasen. Und dann haben sie immer auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Und naja, wir wissen alle, wie es ist im Leben. Wenn du auf den richtigen Zeitpunkt wartest, der kommt nicht.
Kommt da nicht,
Ready is a choice.
Period.
Und jetzt, ich finde es aber auch so süß, die beiden zu sehen, auch auf Social Media, wie sie sich gegenseitig featuren. Und Ed Sheeran hat auch so liebe Worte über Martin Garrix nochmal verloren jetzt, ne, auch so nach dem Motto, ey, der ist gerade auch nochmal an so einem coolen Punkt seiner Karriere, der ist jetzt 30 geworden am Wochenende und ey, perfekter Zeitpunkt eigentlich, um die Nummer jetzt rauszuhauen.
Auch voll jung noch, ne?
30? Martin Garrix?
Ja.
Ja, der war ja auch noch total jung, als er angefangen hat.
Ja, der sieht auch noch echt fresh aus. Aber ich finde es irgendwie krass, dass so, also weißt du, selbst bei einem Musikevent, wo sich halt viele Künstlerinnen und Künstler treffen, dass dann Leute zusammenkommen, oder zwei zusammenkommen wie Ed Sheeran und Martin Garrix, weißt du, weil die sind ja nicht mal aus dem gleichen Genre oder so. Und das finde ich irgendwie immer total cool, wie das dann aber trotzdem harmoniert und man sich trotzdem zusammentut und dann so eine schöne Nummer da aus dem Hut, ich meine, ich habe sie ja nicht gehört, aber I guess eine schöne Nummer aus dem Hut zaubert so.
Ja.
Richtig cool.
Ich glaube, dass viele, die professionell Musik machen, denken auch gar nicht so sehr in Genres, wie wir das tun.
Mhm.
Also die sind halt einfach Musiknerds und die lieben, was sie tun. Und die, gerade weil sie das ja auch professionell machen, können sie das ja total wertschätzen, was andere auch machen und was da vielleicht dahinter steckt, auch produktionstechnisch oder von einer Songidee oder so. Und ist irgendwie auch total süß so zu sehen und auch jetzt von den beiden nochmal zu erfahren, ey, ja, wir haben uns damals vor 12 Jahren kennengelernt und sind seitdem einfach auch befreundet. Das ist irgendwie total schön.
Ja, voll. Ja, und wer weiß, vielleicht geht ja auf die Tour von Martin Garrix, vielleicht kommt Ed Sheeran ja mal
vorbei. Ja, special guest.
Also, oder?
Wäre ich auf jeden Fall dafür zu haben.
Boah, ich wäre dann direkt so, wenn ich auf der Tour wäre, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man auf einem Konzert ist oder auf so einem Gig oder so und dann weißt du zum Beispiel, die haben einen Track zusammen gemacht und dann bist du da und irgendwas so unterbewusst, wenn du zum Beispiel auch ein Ed Sheeran-Fan bist, die Erwartung so, oh mein Gott, vielleicht ist er da.
Kommt
und dann ist er so, ist er nicht da. Das hatte ich auch mal bei irgendeinem Konzert. Da dachte ich, da kommt wer und der Act wäre eigentlich krasser gewesen als der Act, wo ich war. Und er kam aber nicht und am Ende war ich voll enttäuscht.
Oh nein.
Aber total dumm auch.
Ja, Erwartungsmanagement dann an der Stelle, ne? Aber haben sie jetzt auch schon gemacht. Also sie haben auch letztes Wochenende den Song das erste Mal zusammen live performt und ja.
Ach was.
Sind natürlich alle komplett ausgerastet. Neuigkeiten gibt's auch von Ugel und das wird eine Menge Leute über 30 freuen, denke ich, denn er spielt ab sofort keine Gigs in der Nacht mehr. Anna ist raus. Anna wird ab 2 Uhr erst richtig warm.
Ich werde nie wieder Ugel sehen, okay? Schade.
Das hat er im Gespräch mit Mo Black im Backstage vom Ushuaia auf Ibiza gedroppt. Er will sich jetzt auf Daytime-Partys konzentrieren, hat gesagt, er spielt maximal bis Mitternacht. Einzige Ausnahme ist seine laufende Residency auf Ibiza in diesem Sommer, aber alles andere, auch seine eigene Partyreihe, geht nicht mehr bis spät in die Nacht hinein.
Boah, verstehe ich. Verstehe ich zu 100. Finde ich auch. Also ich meine, Ugel ist ja eh Mr. Ibiza und Mr. Sunny Vibes. Auch die Mucke ist ja voll so. Die hörst halt einfach, wenn die Sonne scheint. Und die macht auch, dass die Sonne scheint. So, ja, ne? So wie bei Sunshine Life. aber ich finde halt, also, oder wo ich auch schon oft drüber nachgedacht habe, so, wenn du DJ bist und du hast irgendwie, ist ja eigentlich geil, wenn du so die Peak Times hast, nachts zum Beispiel, weiß ich nicht, 3 bis 5 oder so, ne? Aber dein Schlafrhythmus ist ja komplett. So, ne, und ich glaube halt, wenn du das auf Dauer machst und dann halt irgendwie wirklich jedes Wochenende, also ich weiß nicht, ob man sich daran gewöhnen kann, aber ich glaube nicht.
Das ist wahrscheinlich sehr kräftezehrend. Und ich meine, die Maus geht auch auf die 40 zu, ne? Also sagen wir, wie es ist. Ich will jetzt da nicht so sagen, dass irgendwie Raven oder Party ein Alter hat, gar nicht. Nee. Aber
man muss gucken, wo man bleibt.
Ich kann es auf jeden Fall verstehen, nachvollziehen.
Ja, ja, ich glaube gesundheitlich echt auch. Also gesundheitlich ist echt auch, also ich finde es schlau. A, für die Gesundheit und auch B, für die Untermalung seiner Musik.
Ja, und wenn man halt jemand ist, der so groß ist, dass man sich's quasi auch leisten kann, zu sagen, ey, ich mach das jetzt so, dann ist doch cool.
Ja, voll. Ja, und ich glaube unter uns auch, Ugel hat auch immer, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, auch jetzt, also der hat immer bei seinen Gigs ganz viele Frauen, ganz viele hübsche Frauen so um sich rumstehen.
Ich meine, sein Claim und seine Partyreihe heißt ja auch Make the Girls Dance, also.
Ja, und vielleicht ist es dann für ihn auch schöner, wenn das Tag ist, weil es ist wärmer, weißt du, man kann mehr sehen. So.
Das lassen wir jetzt mal so stehen.
Genau.
Morgen, also am Freitag, kommt übrigens auch sein neuer Song raus. Ich habe da auch schon mal reingehört. Das liebe ich ja, dass wir in Zeiten von Social Media auch immer schon mal so eine kleine Sneak Peek vorher kriegen und uns so ein bisschen freuen können. Und es ist, ich weiß, ich habe schon so oft gesagt, oh, das wird der nächste Sommerhit. Aber das wird auf jeden Fall auch einer davon. Move Into the Sun, so heißt die Nummer, ist der erste Track von auch seinem neuen Album, was bald kommt. Und die Vocals, die kommen von einer absoluten Legende und Hausikone, Ultra Nate. Und Leute, ihre Stimme auf diesem Track, das ist wirklich Gänsehaut. Also meine Empfehlung, morgen alle direkt mal in den Track reinhören.
Ich mache vielleicht Songpremiere. BPM, 7 Uhr, 10 nach 7.
Wuhu.
Morgen Sunshine Live.
Und ihr wisst es jetzt als Erste.
Danke, Katha, für den hätte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt.
Ja. Ja. Apropos Sommer, die Abstimmung fürs DJ Mag Ranking der besten Festivals läuft auch gerade wieder. Da führt ja seit Jahren das Tomorrowland die Liste an als offiziell bestes Festival der Welt. Und wie das neue Voting ausgeht, das können wir alle mitentscheiden. Bis zum 17. Juni kann man seine Stimme abgeben für bis zu 5 Festivals. Ich habe es dieses Jahr endlich mal nicht vercheckt. Ich habe schon abgestimmt.
Erzähl.
Nee, das behalte ich noch für mich. Ich möchte niemanden beeinflussen.
Ein Festival.
Aber wenn die Ergebnisse da sind, dann droppe ich es.
Okay. Sind da auch, sind da alle Festivals mit bei? Also nicht kommerzielle, unkommerzielle? Oder ist es.
Wie du möchtest, es ist komplett frei. Du trägst einfach ein.
Ah, okay. Okay.
Oh, ja. Cool. Ja, du bist ja immer eher so auf diesen kleineren Festivals unterwegs.
Ich weiß halt, manchmal finde ich halt bei solchen Abstimmungen, oder habe ich mich gefragt, weil das Ergebnis oft dann sowas ist wie Tomorrowland. Ist es wirklich so der Puls der Mehrheit, die alle irgendwie das Tomorrowland geil finden? Oder ist es so, dass halt so, ja, okay, das ist ja, aber dass so nicht kommerzielle Festivals auch gar nicht so berücksichtigt werden. Aber die Antwort ist mir gerade auch eingeleuchtet, weil die sind einfach kleiner. Also sind weniger
klar,
Leute, die.
Die dann überhaupt abstimmen können, weil sie es kennen wahrscheinlich, ne?
Und auch dahin gehen, ne? Ja. Das ist schon, aber genau, ich finde es halt irgendwie bei solchen Abstimmungen manchmal schade, dass da dann rauskommt, dass es das Tomorrowland ist, was halt eh jeder kennt, so, weißt du? Und deshalb werde ich meine Stimme dieses Jahr einem kleinen Festival geben. Vielleicht bringt's ja was.
Ja, na klar.
Vielleicht kommen sie dann auch in die Auswertung oder so mit rein.
Ja, we will see. Die Geheimtipps droppen hier.
Ja, jawohl. Ja.
Ja, Berlin kriegt in diesem Jahr auch ein neues Festival, ein Tagesfestival auf dem Tempelhofer Feld, also auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof. Das Ganze ist, muss ich direkt vorweg sagen, super kommerziell.
Oh nein.
Also es wird veranstaltet von Live Nation, also dem großen globalen monopolistischen Veranstalter, der ja auch immer wieder in der Kritik steht für die Monopolbildung, für horrende Ticketpreise, für sowas wie Dynamic Pricing und vieles mehr. Aber das Line-Up ist schon auch richtig sick, muss man sagen.
Oh, erzähl, drop's raus, den Namen.
Also T-Feld, so wird das Ganze heißen. Das Konzept ist nur Berliner Acts.
Was eigentlich geil ist.
Das ist schon auch nice. Und musikalisch gibt's eine Mischung aus elektronischem Sound und Hip-Hop. Und mit dabei sind unter anderem Paul Kalkbrenner, Marlon Hofstadt, Ellen Alien, Sinti, Southstar und die Aftershow-Party macht die Crew vom Watergate.
Oh, okay.
Also es ist schon ein richtig gutes Line-up auch.
Voll. Ja, voll. Richtig geil. Weißt du noch, letztes Jahr waren wir doch auch auf dem Tempelhofer Feld.
Stimmt,
auf
einem, beim Keine Musik Open Air.
Das war auch so. Und da war das erste Mal, wo ich gesehen habe, wie das Tempelhofer Feld als Konzert- oder Event-Location fungiert. Und das war ja übertrieben schön. Du erinnerst dich safe an diese, das ist ja vor dem Hangar gewesen, wie durch die Fenster beim Sonnenuntergang, weißt du noch, wie es so orange ist, da aus, als würde jemand durch die Fenster von hinten Licht strahlen. Ja. Und es war einfach, also es war wirklich ja...
Macht halt auch einfach ne, der Sonnenuntergang, der ganze Vibe, die Skyline von Berlin im Hintergrund, das ist mehr als die halbe Miete an der Stelle.
Voll. Und ich finde also, ne, dann ist es auch okay, wenn man ein bisschen mehr, wenn es im Rahmen ist, für die Tickets zahlt irgendwie, weil es irgendwie eine krasse Location ist und so weiter und so fort. Aber muss auch im Rahmen sein.
Für das Exit-Festival gibt es auch Neuigkeiten. Da war ja schon klar, dass das Serbien verlassen wird. Die letzten Jahre gab es ja immer mehr Konflikte mit der politischen Situation, auch mit der Regierung. Und das Exit bleibt da seinen Wurzeln und seinen Werten auf jeden Fall treu. Das wurde ja vor, ich glaube, 25 Jahren auch mal als studentische Protestbewegung gegen oder für Frieden auf dem Balkan und für Meinungsfreiheit und Demokratie gegründet. Und nachdem es sich vor anderthalb Jahren solidarisch mit Protesten gegen Korruption gezeigt hatte, gab es dann staatliche Repression, so heißt es ja. Fördermittel wurden gestrichen und das Exit macht deshalb jetzt den Exit, Leute. Den Exit aus Serbien zumindest. Und geht auf Tour. Und der erste Tourstopp, der wird Montenegro sein. Da gibt es schon zwei Orte, für die Exit-Partys in diesem Sommer angekündigt sind.
Geil. Also wusste ich auch überhaupt nicht, dass es daraus entstanden ist. Super interessant. Montenegro ist ultra schön. Ich war da mal wandern vor ein paar Jahren. Amazing. Also da die ganze Ecke, Albanien, Montenegro und so, stelle ich mir ganz schön vor, dann da auch ein Festival zu haben. Auch wenn es natürlich schade ist für die Location, die immer da war oder für die Geschichte. Aber ich bin immer auch, bin Fan von immer was Neuem und neuen Locations und so. Und du?
Ja, also ich finde es, vor allem, also es ist natürlich stabil, dass die das jetzt einfach so durchgezogen haben. Und ich glaube gerade auch so die Crew vom Exit Festival, das sind halt Leute, die stehen halt wirklich hinter ihren Werten. Ne? Die lassen sich halt, ich sag mal, nicht verkaufen. Und es ist ja aber durchaus auch heikel. Und ich finde, gerade an solchen Vorkommnissen merkt man dann auch immer mal wieder, oder das ruft nochmal so sehr in Erinnerung, dass Feiern, Festivals, Clubkultur halt auch immer politisch sind und elektronische Musik auch immer politisch war und sein wird und für bestimmte Werte steht. Und ich meine, wir sind in einer sehr privilegierten Situation, dass wir uns das nicht immer vor Augen führen müssen. Mhm. Anderswo ist es anders und man muss halt nicht sehr weit über den Tellerrand schauen, um Situationen zu finden, wo das halt wirklich eine Relevanz hat.
Ja,
und das finde ich schon auch wichtig, sich das auch immer mal wieder vor Augen zu führen irgendwie. Ja,
voll.
Zeigt das irgendwie auch ganz schön.
Und da ist halt auch irgendwie dann der schöne Twist dann raus, dass man sich dann trotzdem nicht davon unterkriegen lässt.
So, ja.
Ne? Ja, voll.
Ja, und ich finde es auch krass, also ich persönlich kann mir nicht, privilegierte Position wieder, kann mir nicht vorstellen, wie es ist, in so einer Position zu sein, ne? Auch als Veranstalter da irgendwie, wenn du politisch unter Druck gerätst oder also das muss auch einfach sehr scary sein, wenn du merkst, okay, ich lege mich hier gerade mit der Regierung an irgendwie.
Voll.
Ja. Zum Abschluss schauen wir nochmal auf das Thema Social Media, denn es gibt eine neue Social Media Seite, die sich selbst so einen kleinen Transparenzauftrag gegeben hat, würde ich mal sagen. The Bad Roots Mag, so nennt sich das Ganze, und will aufdecken, welche Techno-Acts organische Social Media Reichweite haben und wo es Indizien dafür gibt, dass es vielleicht gekaufte Follower oder Fake-Follower oder sowas gibt. Dazu benutzen sie nach eigenen Angaben verschiedene Software und das Ganze soll vor allem Agenturen und BookerInnen vor Augen führen, wie echt die Social-Media-Follows möglicherweise sind. Denn die Social-Media-Reichweite definiert halt auch immer mehr unsere Lineups. Und darauf möchte dieses Bad Roots Mag, also das schlechte Wurzel-Magazin, auch ein bisschen aufmerksam machen.
Mhm. Ja, krass. Also ich finde es irgendwie auch ganz krass, dass das die Lineups definiert, nach wie vor. Die Followerzahl. Also ich verstehe es irgendwo, ne? Das macht ja auch irgendwo Sinn, dass jemand mit viel Reichweite halt auch eben viele Ticketkäufe oder mehr Ticketkäufe ankurbelt oder generieren könnte. Aber es geht ja um Sound. Aber darüber wollen wir ja gar nicht sprechen.
Aber es ist ja ein wichtiges Thema. Also genau darum geht es ja eigentlich.
Ja.
Ne? Und auch die Frage, okay, was zählt in der Szene? Wie funktionieren diese ganzen Abläufe gerade?
Und voll. Um halt so ein bisschen dagegen zu wirken, dass Leute sich überhaupt Follower kaufen, FollowerInnen kaufen, weil man wieder ein bisschen zurück zum, ey, das ist doch eigentlich überhaupt nicht wichtig und guck mal, wie viele hier eigentlich fake sind, mäßig.
So. Naja, ich glaube, es geht vor allem darauf, erstmal darauf aufmerksam zu machen. Und ich bin auch so ein bisschen zwiegespalten, was das Ganze angeht, weil die Aktion an sich finde ich natürlich gut, um sich das einfach nochmal so vor Augen zu führen. Ne? Mhm. Weil ich meine, wir alle stecken in diesen Mechanismen drin und manchmal muss man so einen Schritt zurück machen und mal kurz, warte mal, nachdenken, selber reflektieren so. Social-Media-Zahlen können immer komplett gekauft sein. Es sagt nichts über, wie du schon sagst, die Mucke, die Qualität, die Leistung aus. Gleichzeitig diese Seite, muss ich sagen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Also es wirkt mitunter schon so ein bisschen fishy auf mich, weil bei ganz vielen Profilen, über die berichtet wird, so ein rapider Anstieg von Followern laut der Darstellung der Seite auch am selben Tag stattgefunden hat. Und okay, da sind halt auch Leute dabei, wo ich persönlich weiß, die haben einfach wirklich einen krassen Social Media Growth hingelegt. Die sind enorm viral gegangen in den letzten Monaten. Und ich kenne auch Leute, die viral gegangen sind und die dann plötzlich, ohne dass sie selber irgendwas damit zu tun hatten, denen dann lauter Bot-Accounts gefolgt sind. Also die haben also im Sekundentakt haben die lauter, wo halt erkennbar war, okay, das müssen Bot-Accounts sein, ne? Mit IP-Adressen in Ländern, ja, die wirklich gar nichts mit der Person zu tun haben, wo auch klar war, okay, kein Profilbild, keine Beiträge, folgen aber, weiß ich nicht, 5.000 bis 10.000 Profilen, so, wo schon klar ist, okay, das sind Spam-Accounts und wo die Person sich auch gedacht hat, hey, was passiert denn gerade hier? Ja. Bin ich jetzt, hat mich jetzt irgendein Bot entdeckt und jetzt springen alle anderen mit drauf oder hat jemand anders vielleicht auch, um mir zu schaden, mir Fake-Follower gekauft? So, das ist ja alles komplett undurchsichtig, wo sowas auch herkommt mitunter.
Voll, man denkt sich so, geht weg, ich will euch nicht, euch Bots.
Es ist richtig, richtig, richtig scary. Und dann ist es auch noch so, dass auf dieser Seite überwiegend weibliche Acts bisher unter die Lupe genommen werden, was klar, ich ja auch schwierig finde. Mhm. Und sowas halt auch anonym rauszugeben, sich so bedeckt zu halten. Also ich check's, aber ja, es ist, also ich checke auch, dass sie sagen, okay, wir stellen hier niemanden an den Pranger, wir stellen einfach nur vermeintliche Fakten und Daten in den Raum. Was ihr damit macht, ist euch überlassen, das verstehe ich. Aber gleichzeitig ist es halt so ein bisschen, für meinen Geschmack ein bisschen zu wischiwaschi und macht dadurch leider so ein bisschen unseriösen Eindruck auch.
Dazu auch noch ganz kurz mit den weiblichen Artists. So, es ist halt, das habe ich schon ganz oft mitbekommen, dass halt bei weiblichen Artists, die erfolgreich sind, gesagt wird so, ja genau, du hast ja auch Follower auf Instagram gekauft, zum Beispiel. Mhm. So, ne, von auch teilweise von anderen DJs oder so, ne? So, ja, genau, du bist gar nicht so fame, so du hast dir einfach hier Follower gekauft und so. Weißt du, und das stimmte halt oft auch gar nicht so. Also ich habe es einfach bei einer Freundin mitbekommen, die echt erfolgreich geworden ist und so, wo das auch immer gesagt wurde, das stimmte einfach nicht. Und dann baut das halt dieses Image von dir auf, obwohl es halt nicht true ist.
Ja.
So, ne? Und dass das auf der Seite auch so bei weiblichen Artists auch gemacht wurde, finde ich auch total schwierig. Und dass es halt auch nicht stimmt, ist natürlich auch, also. Und irgendwie die Intention dahinter. Also was ist die Intention jetzt hinter dieser Seite?
Na, die Intention ist, glaube ich, einfach wirklich darauf aufmerksam zu machen und halt auch, ne, Agenturen und BookerInnen zu sagen, Leute, informiert euch mal, wen ihr da wirklich bucht. Weil dieses Social-Media-Game, wenn es halt so funktioniert, dass wir nur auf Reichweite, also vermeintliche Reichweite, auf Followerzahlen gucken und nicht mal checken, ist die wirklich echt, dann macht es halt echt die Szene kaputt. Ja. So, das ist eigentlich der Ansatz.
Wer halt jetzt, also ist ja, ne, ein guter Ansatz, finde ich.
Voll.
Wer halt jetzt nur Bullshit, wenn die das dann am Ende, wenn die gar keine realistischen Quellen benutzen oder gar nicht richtig, also ne, so jetzt nur weibliche Artists da in den Mittelpunkt rücken oder das irgendwie halt nicht so, weißt du, was ist da quasi dann so der Proof? Mhm. Also ich finde es eigentlich einen guten Ansatz, aber am Ende so die Umsetzung muss halt dann auch noch stimmen, wie bei allem so irgendwie, ne?
Ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Also die Seite schreibt auch, dass die das die letzten 14 Monate vorbereitet haben und noch einiges in der Hinterhand haben und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass sie auch aufzeigt, wie bestimmte virale Plattformen oder Agenturen so zusammenhängen. Also zum Beispiel ging es in einem Beitrag schon um Hör Berlin oder auch um den Club Ost, wie da offenbar bestimmte Artists gepusht und so gegenseitig gefeatured werden, während die Agentur, die dahinter steht, enorme Provisionen einstreicht und die kompletten Markenrechte besitzt. Also, ne, das sind virale Plattformen mitunter. Die nutzen dann ihre Viralität, um ihre Acts auch in anderen Formaten zu platzieren, auf Festivals, in Magazinen. Das dann wiederum als Referenz nutzen, ne, zu sagen, ja, aber der hat auch schon da und da und da gespielt. Und die featuren sich aber alle so ein bisschen gegenseitig. Also es ist so eine Hand wäscht die andere mäßig. Und es berichten wohl laut der Seite auch mehrere Venues aus der Szene, dass sie es beunruhigend finden, wie viel Provision und wie viel Kohle für Markenrechte sie für die Gigs zahlen sollen, für diese Acts. Was dann aber halt alles nur an diese Agentur geht, die dahinter steckt. Die wohl mitunter auch relativ monopolistisch agieren sollen und auch in verschiedenen Geschäftsfeldern ihre Finger im Spiel hat. Also das ist einfach, ich glaube, die absolute Zuspitzung von Kapitalismus und Kommerzialisierung der Szene, was wir da gerade erleben.
Ja, und sowas finde ich dann so auch voll spannend, weißt du, wenn man dann da so hintergeht und sowas aufdeckt und einfach mal da reinguckt, was man ja gar nicht von außen checkt.
Total, ja, wenn man sich halt nicht damit beschäftigt. Und ich glaube, diese Seite ist vor allem auch eine Einladung zu sagen, beschäftigt euch doch mal damit.
Ja. Und das so ein bisschen, genau, ja, ein bisschen ins Gedächtnis zu rufen, auch dass es halt, ich bin da auch voll blauäugig, ne? Ich denke da gar nicht irgendwie, dass da sowas Böses hintersteckt. Ja, keine Ahnung. Und ich glaube, vielen geht das aus. Also viele wollen sich wahrscheinlich auch nicht damit beschäftigen, aber ich glaube, bei vielen denken auch irgendwie einfach, ach ja, die sind so gut befreundet oder so. Mann.
Ja, man muss es halt echt machen, ne? Also die Seite hat auch mitunter schon so kleine Anleitungen veröffentlicht, worauf man achten kann, ne? Wie man zum Beispiel rausfindet, ob es irgendwo einen plötzlichen massiven Anstieg von Followerzahlen gab, wie das Engagement ist. Und da hat unsere liebe Kollegin Resi, mit der habe ich da auch schon drüber gesprochen, und die macht ja auch Booking für uns und die brauchte diese Seite jetzt nicht, ne? Die achtet auf sowas. Mhm. Also es betrifft ja jetzt auch nicht alle BookerInnen oder Agenturen, die auf sowas nicht sowieso schon achten und da mitdenken. Aber sie meinte auch, ja, natürlich gucke ich, wenn jemand 1 Million Follower hat, aber jeder Beitrag wird nur von 3 Leuten geliked, ne, wie du vorhin auch schon gesagt hast, dann steckt da natürlich keine Community dahinter, die dann auch Tickets kauft oder zu einem Gig kommt. Also es ist gerade als BookerIn auch einfach echt schlau, sich damit mal auseinanderzusetzen.
Voll. Und andererseits denke ich mir halt auch, oder hinzuzufügend, denke ich mir halt auch so, als Bookerin musst du, finde ich, aber halt auch so weg von diesem, vor allem wenn du eine Veranstaltung hast, die eh korrekt läuft, so weg von diesem, okay, ich gucke jetzt, wie viele Follower die Person hat oder so, ne, sondern einfach hin zum, ey, okay, ich höre mir das Soundcloud-Set an, so, und wenn das geil ist und das eine korrekte Person ist, also, ne, die korrekt aussieht, so, oder also korrekt scheint, dann frage ich die an, so, weißt du, das wäre ja irgendwie auch halt ein total schöner Wandel, aber dafür müsste es ja auch dazu kommen, dass halt das mit den Tickets verkaufen und so auch alles läuft.
Ja, ich glaube, es ist einfach, wir leben in dieser schnelllebigen Zeit. Es gibt Hypes und Trends und es gehen Sachen schnell viral und ich kann auch irgendwo verstehen, dass Leute da auf den Zug mit aufspringen wollen und sagen, okay, der hat gerade ein Momentum, das schlachten wir jetzt aus und wir buchen den jetzt auch und da kommen halt die Leute, aber das sehen wir ja auch als Grundproblem in der Szene, da beklagen sich ja auch viele immer wieder drüber, eben dieses Line-Up-getriebene Booking. So. Und heute ist es der Hype und alle rennen dahin. Mhm. Und morgen ist es ein anderer Hype und alle rennen dahin. Und alle sind aber auch irgendwie so ein bisschen davon abhängig, diese Leute dann, oder buchen sie dann halt vielleicht doch, weil sie müssen ja auch irgendwie alle ihre Läden vollkriegen. So.
Genau.
Und ja, das ist, ich bin mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Also wie sieht der Postkapitalismus in der elektronischen Musikszene aus? Wir werden uns in ein paar Jahren darüber unterhalten, Leute.
Ja, und hoffentlich schöne Dinge zu verkünden haben.
Ey, bis dahin erstmal danke, Anna, für heute.
Danke dir auch.
Schön, dass du in dieser Folge zu Gast warst. Das war's mit Electronic Music Weekly für diese Woche. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder mit einem neuen Update aus der elektronischen Musikwelt. Leute, folgt rein, lasst ein Abo da, kommentiert die Folge. Und bis dahin wünschen wir euch jetzt erstmal ein wunderschönes Weekend.
Tschüssi, happy Weekend.
Electronic Music Weekly bei Sunshine Live. Euer News-Update aus der elektronischen Musikwelt. Jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.